et la note. Le disque était trop court, quelques notes.
Otto Sander liest die zweite, abschließende Folge der Erzählung Luischen von Thomas Mann. Im Anschluss daran hören Sie den Ausschnitt einer Rede, die Thomas Mann 1953 vor Studenten der Universität Hamburg gehalten hat. Gedenken bei der Rückkehr in die alte Heimat. Aber zunächst zum zweiten Teil von Luischen.
Am Abend des nämlichen Tages jedoch, als Amra schlafen gegangen war und mit offenen Augen lag, trat schweren Schrittes ihr Gatte ein, zog einen Stuhl an ihr Bett, ließ sich nieder und sagte leise und zögernd: »Höre, Amra, um offen zu sein, so bin ich von Bedenken bedrückt. Wenn ich heute den Herrschaften allzu abweisend begegnet bin, wenn ich sie vor die Stirn gestoßen habe, Gott weiß, dass es nicht meine Absicht war. Oder solltest du ernstlich der Meinung sein, ich bitte dich?« Amra schwieg einen Augenblick, während ihre Brauen sich langsam in die Stirn zogen. Dann zuckte sie die Achseln und sagte: »Ich weiß nicht, was ich dir antworten soll, mein Freund. Du hast dich betragen, wie ich es niemals von dir erwartet hätte. Du hast dich mit unfreundlichen Worten geweigert, die Aufführungen durch deine Mitwirkung zu unterstützen, die, was dir nur schmeichelhaft sein kann, von allen für notwendig gehalten wurde. Du hast alle Welt, um mich eines gelinden Ausdruckes zu bedienen, aufs Schwerste enttäuscht. Und du hast das ganze Fest durch deine raue Ungefälligkeit gestört, während es deine Pflicht als Gastgeber gewesen wäre.« Der Rechtsanwalt hatte den Kopf sinken lassen. Und schwer atmend sagte er: »Nein, Amra, ich habe nicht ungefällig sein wollen, glaube mir das. Ich will niemand beleidigen und niemandem missfallen. Und wenn ich mich hässlich benommen habe, so bin ich bereit, es wieder gut zu machen. Es handelt sich um einen Scherz, eine Mummerei, einen unschuldigen Spaß. Warum nicht? Ich will das Fest nicht stören. Ich erkläre mich bereit.« Am nächsten Nachmittag fuhr Amra wieder einmal aus, um Besorgungen zu machen. Sie hielt in der Holzstraße Nummer 78 und stieg in das zweite Stockwerk hinauf, wo selbst man sie erwartete. Und während sie hingestreckt und aufgelöst in Liebe seinen Kopf an ihre Brust drückte, flüsterte sie mit Leidenschaft: »Setze es vierhändig, hörst du? Wir werden ihn miteinander begleiten, während er singt und tanzt. Ich werde für das Kostüm sorgen.« Und ein seltsamer Schauer, ein unterdrücktes und krampfhaftes Gelächter ging durch die Glieder beider. Jedem, der ein Fest zu geben wünscht, eine Unterhaltung größeren Stils im Freien, sind die Lokalitäten des Herrn Wendelin am Lerchenberge aufs Beste zu empfehlen. Von der anmutigen Vorstadtstraße aus betritt man durch ein hohes Gattertor den parkartigen Garten, der dem Etablissement zugehört und in dessen Mitte die weitläufige Festhalle gelegen ist. Heute wurden die heranrollenden Wagen schon in der Ferne von farbigem Lichtschimmer begrüßt, denn das ganze Gitter, die Bäume des Gartens und die Halle selbst waren dicht mit bunten Lampions geschmückt. Und was den inneren Festsaal betrifft, so bot er einen wahrhaft freudigen Anblick. Unterhalb der Decke zogen sich starke Girlanden hin, an denen wiederum zahlreiche Papierlaternen befestigt waren obgleich zwischen dem Schmuck der Wände, der aus Fahnen, Strauchwerk und künstlichen Blumen bestand, eine Menge elektrischer Glühlampen hervorstrahlten, die den Saal aufs Glänzendste beleuchteten. An seinem Ende befand sich die Bühne, zu deren Seiten Blattpflanzen standen und auf deren rotem Vorhang ein von Künstlerhand gemalter Genius schwebte. Vom anderen Ende des Raumes aber zogen sich fast bis zur Bühne hin die langen, mit Blumen geschmückten Tafeln, an denen die Gäste des Rechtsanwalts Jacobi sich in Frühlingsbier und Kalbsbraten gütlich taten. Juristen, Offiziere, Kaufherren, Künstler, hohe Beamte nebst ihren Gattinnen und Töchtern, mehr als 150 Herrschaften sicherlich. Man war ganz einfach in schwarzem Rock und halbheller Frühlingstoilette erschienen, denn heitere Ungezwungenheit war heute Gesetz. Die Herren liefen persönlich mit den Krügen zu den großen Fässern, die an der einen Seitenwand aufgestellt waren, und in dem weiten, bunten und lichten Raume, den der süßliche und schwüle Festdunst von Tannen, Blumen, Menschen, Bier und Speisen erfüllte, schwirrte und toste das Geklapper, das laute und einfache Gespräch, das helle, höfliche, lebhafte und sorglose Gelächter aller dieser Leute. Der Rechtsanwalt saß unförmig und hilflos am Ende der einen Tafel nahe der Bühne. Er trank nicht viel und richtete hie und da ein mühsames Wort an seine Nachbarin, die Regierungsrätin Havermann. Er atmete widerwillig mit hängenden Mundwinkeln und seine verquollenen, trübe, wässrigen Augen blickten unbeweglich und mit einer Art schwermütiger Befremdung in das fröhliche Treiben hinein, als läge in diesem Festdunst, in dieser geräuschvollen Heiterkeit etwas unsäglich Trauriges und Unverständliches. Nun wurden große Torten herumgereicht, wozu man anfing, süßen Wein zu trinken und Reden zu halten. Herr Hildebrand, der Hofschauspieler, feierte das Frühlingsbier in einer Ansprache, die ganz aus klassischen Zitaten, ja, auch aus griechischen bestand. Und Assessor Witznagel toastete mit seinen kulantesten Bewegungen in der feinsinnigsten Weise auf die anwesenden Damen, indem er aus der nächsten Vase und vom Tischtuch eine Handvoll Blumen nahm und jeder davon eine Dame verglich. Amra Jacobi aber, die ihm in einer Toilette aus dünner gelber Seide gegenübersaß, ward die schönere Schwester der Teerose genannt. Gleich darauf strich sie mit der Hand über ihren weichen Scheitel, hob die Augenbrauen und nickte ihrem Gatten ernsthaft zu, worauf der dicke Mann sich erhob und beinahe die ganze Stimmung verdorben hätte, indem er in seiner peinlichen Art mit hässlichem Lächeln ein paar armselige Worte stammelte. Nur ein paar künstliche Bravos wurden laut und einen Augenblick herrschte bedrücktes Schweigen. Alsbald jedoch trug die Fröhlichkeit wieder den Sieg davon, und schon begann man auch, sich rauchend und ziemlich bezecht zu erheben und eigenhändig unter großem Lärm die Tische aus dem Saale zu schaffen, denn man wollte tanzen. Es war nach 11 Uhr und die Zwanglosigkeit war vollkommen geworden. Ein Teil der Gesellschaft war in den bunt beleuchteten Garten hinausgeströmt, um frische Luft zu schöpfen, während ein anderer im Saale verblieb, in Gruppen beisammenstand, rauchte, plauderte, Bier zapfte, im Stehen trank. Da erscholl von der Bühne ein starker Trompetenstoß, der alles in den Saal berief. Musiker, Bläser und Streicher waren eingetroffen und hatten sich vorm Vorhang niedergelassen. Stuhlreihen, auf denen rote Programme lagen, waren aufgestellt worden und die Damen ließen sich nieder, während die Herren hinter ihnen oder zu beiden Seiten sich aufstellten. Es herrschte erwartungsvolle Stille. Dann spielte das kleine Orchester eine rauschende Ouvertüre. Der Vorhang öffnete sich. Begeisterter Applaus brach los und Nummer für Nummer entwickelte sich das klug komponierte Programm. Frau Hildebrand trat mit einer gepuderten Perücke auf, stieß mit einem langen Stock auf den Fußboden und sang überlaut »That's Maria«. Ein Zauberkünstler erschien in ordenbedecktem Frack, um das Erstaunlichste zu vollführen. Herr Hildebrand stellte Goethe, Bismarck und Napoleon zum Erschrecken ähnlich dar und Redakteur Dr. Wiesensprung übernahm im letzten Augenblick einen humoristischen Vortrag über das Thema »Das Frühlingsbier in seiner sozialen Bedeutung«. Am Ende jedoch erreichte die Spannung ihren Gipfel, denn die letzte Nummer stand bevor, diese geheimnisvolle Nummer, die auf dem Programm mit einem Lorbeerkranze eingerahmt war und also lautete »Luischen«, Gesang und Tanz, Musik von Alfred Leutner. Eine Bewegung ging durch den Saal und die Blicke trafen sich, als die Musiker ihre Instrumente beiseite stellten und Herr Leutner, der bislang schweigsam und die Zigarette zwischen den gleichgültig aufgeworfenen Lippen an einer Tür gelehnt hatte, zusammen mit Amra Jacobi an dem Piano Platz nahm, das in der Mitte vorm Vorhang stand. Sein Gesicht war gerötet und er blätterte nervös in den geschriebenen Noten, während Amra, die im Gegenteile ein wenig blass war, einen Arm auf die Stuhllehne gestützt, mit einem lauernden Blick ins Publikum sah. Dann erscholl, während alle Hälse sich reckten, das scharfe Klingelzeichen. Herr Leutner und Amra spielten ein paar Takte belangloser Einleitung, der Vorhang rollte empor, Luischen erschien. Ein Ruck der Verblüffung und des Erstarrens pflanzte sich durch die Menge der Zuschauer fort, als diese traurige und grässlich aufgeputzte Masse in mühsamem Bärentanzschritt hereinkam. Es war der Rechtsanwalt. Ein weites, faltenloses Kleid aus blutroter Seide, welches bis zu den Füßen hinabfiel, umgab seinen unförmigen Körper, und dieses Kleid war ausgeschnitten, so dass der mit Mehlpuder betupfte Hals widerlich freilag. Auch die Ärmel waren an den Schultern ganz kurz gepufft, aber lange, hellgelbe Handschuhe bedeckten die dicken und muskellosen Arme, während auf dem Kopfe eine hohe, semmelblonde Lockenkoiffüre saß, auf der eine grüne Feder hin und wieder wankte. Unter dieser Perücke aber blickte ein gelbes, verquollenes, unglückliches und verzweifelt munteres Gesicht hervor, dessen Wangen beständig in mitleiderregender Weise auf- und niederbebten und dessen kleine, rot geränderte Augen, ohne etwas zu sehen, angestrengt auf den Fußboden niederstarrten, während der dicke Mann sich mühsam von einem Bein auf das andere warf, wobei er entweder mit beiden Händen sein Kleid erfasst hielt oder mit kraftlosen Armen beide Zeigefinger emporhob. Er wusste keine andere Bewegung. Und mit gepresster und keuchender Stimme sang er zu den Klängen des Pianos ein albernes Lied. Ging nicht mehr als jemals von dieser jammervollen Figur ein kalter Hauch des Leidens aus, der jede unbefangene Fröhlichkeit tötete und sich wie ein unabwendbarer Druck peinvoller Missstimmung über diese ganze Gesellschaft legte. Das nämliche Grauen lag im Grunde aller der zahllosen Augen, die sich wie gebannt geradeaus auf dieses Bild richteten, auf dieses Paar am Klaviere und auf diesen Ehegatten dort oben. Der stille, unerhörte Skandal dauerte wohl 5 lange Minuten. Dann aber trat der Augenblick ein, den niemand, der ihm beigewohnt, während der Dauer seines Lebens vergessen wird. Vergegenwärtigen wir uns, was in dieser kleinen, furchtbaren und komplizierten Zeitspanne eigentlich vor sich ging. Man kennt das lächerliche Couplet, das Luischen betitelt ist, und man erinnert sich ohne Zweifel der Zeilen, welche lauten: Den Walzer tanz und auch die Polke hat keine noch wie ich vollführt. Ich bin Luischen aus dem Volke, die manches Männerherz gerührt. Dieser unschönen und leichtfertigen Verse, die den Refrain der 3 ziemlich langen Strophen bilden. Nun wohl, bei der Neukomposition dieser Worte hatte Alfred Leutner sein Meisterstück vollbracht, indem er seine Manier, inmitten eines vulgären und komischen Machwerkes durch ein plötzliches Kunststück der hohen Musik zu verblüffen, auf die Spitze getrieben hatte. Die Melodie, die sich in Cis-Dur bewegte, war während der ersten Strophen ziemlich hübsch und ganz banal gewesen. Zu Beginn des zitierten Refrains wurde das Zeitmaß belebter und Dissonanzen traten auf, die durch das immer lebhaftere Hervorklingen eines H einen Übergang nach Fis-Dur erwarten ließen. Diese Disharmonien komplizierten sich bis zu dem Worte vollführt, und nachdem ich bin, das die Verwicklung und Spannung vollständig machte, musste eine Auflösung nach Fis-Dur hin erfolgen. Stattdessen geschah das Überraschendste. Durch eine jähe Wendung nämlich, vermittelst eines nahezu genialen Einfalls, schlug hier die Tonart nach F-Dur um. Und dieser Einsatz, der unter Benutzung beider Pedale auf der lang ausgehaltenen zweiten Silbe des Wortes Luischen erfolgte, war von unbeschreiblicher, von ganz unerhörter Wirkung. Es war eine vollkommen verblüffende Überrumpelung, eine jähe Berührung der Nerven, die den Rücken hinunterschauerte. Es war ein Wunder, eine Enthüllung, eine in ihrer Plötzlichkeit fast grausame Entschleierung, ein Vorhang, der zerreißt. Und bei diesem F-Dur-Akkord hörte der Rechtsanwalt Jacobi zu tanzen auf. Er stand still. Er stand inmitten der Bühne wie angewurzelt, beide Zeigefinger noch immer erhoben, einen ein wenig niedriger als den anderen. Das I von Luischen brach ihm vom Munde ab. Er verstummte. Und während fast gleichzeitig auch die Klavierbegleitung sich scharf unterbrach, starrte diese abenteuerliche und grässlich lächerliche Erscheinung dort oben mit tierisch vorgeschobenem Kopf und entzündeten Augen geradeaus. Er starrte in diesen geputzten, hellen und menschenvollen Festsaal hinein, in dem wie eine Ausdünstung aller dieser Menschen der fast zur Atmosphäre verdichtete Skandal lagerte. Er starrte in alle diese erhobenen, verzogenen und scharf beleuchteten Gesichter, in diese Hunderte von Augen, die alle sich mit dem gleichen Ausdruck von Wissen auf das Paar dort unten vor ihm und auf ihn selbst richteten. Er ließ, während eine furchtbare, von keinem Laut unterbrochene Stille über allen lagerte, seine immer mehr sich erweiternden Augen langsam und unheimlich von diesem Paar auf das Publikum und von dem Publikum auf dies Paar wandern. Eine Erkenntnis schien plötzlich über sein Gesicht zu gehen. Ein Blutstrom ergoss sich in dieses Gesicht, um es rot wie das Seidenkleid aufquellen zu machen und es gleich darauf wachsgelb zurückzulassen. Und der dicke Mann brach zusammen, dass die Bretter krachten. Während eines Augenblickes herrschte die Stille fort. Dann wurden Schreie laut, Tumult entstand, ein paar beherzte Herren, darunter ein junger Arzt, sprangen vom Orchester aus auf die Bühne, der Vorhang ward herabgelassen. Amra, Jacobi und Alfred Leutner saßen, voneinander abgewandt, noch immer am Klavier. Er, gesenkten Hauptes, schien noch seinem Übergang nach F-Dur nachzuhorchen. Sie, unfähig mit ihrem Spatzenhirn so rasch zu begreifen, was vor sich ging, blickte mit vollkommen leerem Gesichte um sich her. Gleich darauf erschien der junge Arzt aufs Neue im Saal, ein kleiner jüdischer Herr mit ernstem Gesicht und schwarzem Spitzbart. Einigen Herrschaften, die ihn an der Tür umringten, antwortete er achselzuckend: Aus.
Sie hörten Otto Sander mit dem Schluss der Erzählung Luischen von Thomas Mann. 1952, 50 Jahre nach der Veröffentlichung dieser frühen Erzählung, kehrte Thomas Mann, der Nazi-Deutschland 1933 verließ, aus dem amerikanischen Exil zurück und ließ sich in der Schweiz am Zürichsee nieder. Bis zu seinem Tod am 12. August 1955, also vor ziemlich genau 70 Jahren, unternahm er zahlreiche Reisen nach Deutschland. Anfang Juni 1953 hielt er anlässlich einer Lesung aus seinem Buch »Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull« eine Ansprache vor Studenten der Hamburger Universität mit dem Thema »Gedanken bei der Rückkehr in die alte Heimat«. Sie hören daraus einen Auszug, in dem sich Thomas Mann einmal mehr als großer Europäer zeigt.
Im Alter atme ich noch einmal die Luft der Heimat, hanseatische Luft, nicht gerade die Lübecks. Es muss ja nicht unbedingt Lübeck sein, Hamburg tut es auch. Zumal, da es früher und ermutigender auf dem Plan war, mit dem Wunsch nach einem Wiedersehen als die Vaterstadt, der ich übrigens von diesem Platze aus meinen herzlichen Gruß sende. Merkwürdige späte Stunde, die mich zu jungen Leuten sprechen lässt, Kindern desselben Bodens, der auch mich hervorgebracht und in dem Alter etwa, in dem ich mich aus der Heimat davon machte, um mit sonderbarer Sorglosigkeit das Wagnis eines Künstlerdaseins einzugehen, mit dem es dank einer freundlichen Führung von oben noch gnädig abgegangen ist. Gnade. Nicht umsonst spielt dieser Begriff in meine späteren dichterischen Versuche schon in die Josef-Geschichten, dann in den Faustus, dann in die Wiedererzählung der Gregorius-Legende immer stärker hinein. Gnade ist es, was wir alle brauchen. Und jenes Gnade sei mit euch, mit dem in der Lübecker Marienkirche allsonntäglich die Predigt begann, wie mein Blick über sie hingeht, möchte ich es, das Herz bedrängt von dieser gefährlichen Zeit, jedem Einzelnen von ihnen persönlich, der deutschen Jugend insgesamt, Deutschland selbst und unserem alten Europa wünschend zurufen, dass Gnade mit ihm sei und ihm helfe, sich aus Wirrnis, Widerstreit und Ratlosigkeit ins Rechte zu finden. 15 Jahre von den rund 60, die vergangen sind, seit ich aus der Heimat ging, habe ich in Amerika verbracht, diesem Lande des Reichtums und der Großzügigkeit, dessen kurze, glückliche Geschichte ein Befreiungskrieg einschließt, von dem Goethe als von einer Erleichterung für die Menschheit sprach. Ich schulde diesem Lande großen Dank, da es den Flüchtling aus Hitlerdeutschland mit hochherziger Bereitwilligkeit aufnahm und seiner Arbeit freundlichste Ehren erwies. Dennoch ist es eine seelische Tatsache, dass ich mir, je länger ich dort lebte, desto mehr meines Europäertums bewusst wurde. Und trotz bequemster Lebensbedingungen ließ mein schon weit vorgeschrittenes Alter den fast ängstlichen Wunsch nach Rückkehr zur alten Erde, in der ich einmal ruhen möchte, immer dringlicher werden. Ich bin zurückgekehrt, habe mit 78 noch einmal die Basis meines Lebens gewechselt, was in diesem Alter keine Kleinigkeit ist. Und doch, ich glaube, ich habe recht getan, habe etwas wie eine Pflicht erfüllt, indem ich auf den weiträumigen Komfort des Landes drüben verzichtete und mich dem Leben unseres lädierten, recht abgerissenen Erdteils wieder anschloss. Ist es nicht sogar so, dass es sich heute, wenigstens für einen Menschen von meiner Art, hier leichter atmet als dort? Das mag an der tieferen historischen Erfahrung und Geprüftheit Europas liegen. An einer größeren Gelassenheit, mit der es die Probleme unserer beschwerlichen Übergangsepoche ins Auge fasst. Enger im Raum ist das Leben hier, aber weiter in der Zeit. Die Jahrtausendperspektive Europas. Wie hat sie mich ergriffen, als ich jetzt in Rom war? Die Fülle seiner Denkmale, diesen tiefen Durchblick vor mir aufriss und das Herz mit einer Wehmut, dem Stolze recht ähnlich, erfüllte. Europas historische Schuld, die eigene tragische Schuld an seiner Gesunkenheit, beraubt es für mein Gefühl nicht seines Adels, seiner alten Würde. Und ich meine, in dem erneuerten Gefühl dieser Würde, das leider weitgehend verloren gegangen ist, in einem wiedererstarkten europäischen Selbstbewusstsein müsste es sich finden und zur Einheit gelangen. Goethe sagte, mir ist nicht bange, dass Deutschland nicht eins werde. Lassen Sie uns sagen, uns ist nicht bange, dass die wirkende Zeit nicht ein geeintes Europa bringen wird mit einem wiedervereinten Deutschland in seiner Mitte. Wir wissen nicht, wie es geschehen, wie das unnatürlich zweigeteilte Deutschland wieder eins werden soll. Es ist uns dunkel und wir sind an den Glauben angewiesen, dass die Geschichte schon Mittel und Wege finden wird, das Unnatürliche aufzuheben und das Natürliche herzustellen. Ein Deutschland als selbstbewusst dienendes Glied eines in Selbstbewusstsein geeinten Europa. Nicht etwa als sein Herr und Meister. Täuschen wir uns nicht darüber, dass zu den Schwierigkeiten, die die Einigung Europas verzögern, ein Misstrauen gehört in die Reinheit der deutschen Absichten, eine Furcht anderer Völker vor Deutschland und vor hegemonialen Plänen, die seine vitale Tüchtigkeit ihm eingeben mag, und die es nach ihrer Meinung schlecht verhehlt. Wir wollen nur zugeben, dass diese Besorgnis nicht ganz ohne Fundament und Berechtigung ist. Der Traum von einem deutschen Europa spukt selbst heute, so elend er in Hitler zuschanden geworden ist. Sache der heraufkommenden deutschen Generation, der deutschen Jugend, ist es, dies Misstrauen, diese Furcht zu zerstreuen, indem sie das längst Verworfene verwirft und klar und einmütig ihren Willen kundgibt, nicht zu einem deutschen Europa, sondern zu einem europäischen Deutschland.
Sie hörten eine Rarität aus unserem Archiv. Thomas Mann mit einem Auszug aus einer Ansprache vor Hamburger Studenten 1953. Gedanken bei der Rückkehr in die alte Heimat. Am kommenden Montag liest Klaus-Jürgen Wusso Thomas Manns Erzählung Ein Glück. Die heutige Folge können Sie bei uns im Internet hören oder in der NDR Kultur App.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Der Volkswagen-Konzern hat im zweiten Quartal 2025 deutlich weniger verdient als erwartet. Der Gewinn brach um gut ein Drittel ein. Markus Plettendorf aus der Wirtschaftsredaktion mit Einzelheiten.
Als Gründe nannte VW unter anderem das schlechte Abschneiden im Tagesgeschäft bei den teuren Marken Porsche und Audi. Zudem belasten hohe Umbaukosten zur Elektromobilität sowie die geringeren Verdienstspannen bei E-Autos das Ergebnis. Auch in China verdiente der Konzern erneut deutlich weniger. Im laufenden Jahr erwartet Volkswagen wegen der US-Zölle weniger Gewinn als erhofft. Das Unternehmen rechnet nun nur noch mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau, nachdem bislang ein Anstieg um bis zu 5% für möglich gehalten wurde. Trotz des Rückgangs verdiente Volkswagen im zweiten Quartal knapp 2,3 Milliarden Euro nach Steuern.
Frankreichs Präsident Macron hat angekündigt, Palästina